Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Ja, also das Risiko, dass es zu einem großen Taiwan-Konflikt kommt, sehe ich eher als gestiegen an. Aber die Märkte reagieren überhaupt nicht darauf, gehen in die andere Richtung. Sie gehen im Moment nach oben und negieren das total.
Fondsinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest.
Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig.
Nicht nur herzlich willkommen beim Börsenradio, sondern auch ein gutes neues Jahr, Thomas. Ich bin Andi Groß, die Stimme von Börsenradio. Und zu Jahresbeginn, das ist ja so in uns, fragen wir reflexartig nach Prognosen für Indexstände. Das ist eigentlich, wenn wir uns mal ehrlich sind, ebenso überflüssig wie unseriös. Fokussieren wir uns doch lieber auf Themen, auf deren Einordnung und auf deren Bewertung, positiv wie weniger positiv. Es gibt ja viele interessante Themen. Lass uns doch zu Beginn des Jahres einen kurzen Streifzug machen durch die, ja, ich würde mal sagen, teilweise merkwürdigen Winkelzüge gewisser Hirnbindungen. Die USA überfallen Venezuela und entführen den Präsidenten. Was hat das jetzt für geopolitische Bedeutung und was hat das auch für Bedeutung für die Börsen?
Ja, gutes neues Jahr. Für mich ist das Jahr gefühlt schon ein halbes Jahr vorbei, weil ich natürlich über die Feiertage überhaupt nicht relaxed war. Und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass die Börse etwas negativer auf diese Nachricht reagiert. Aber in der Summe ist es ja sehr positiv für die Börsen verlaufen. Aber die geopolitische Lage hat sich natürlich zum Jahresanfang durch diese Tat extrem verändert. Wir leben heute in 2026 in einem anderen geopolitischen Umfeld als vorher. Denn diese Gefangennahme des Präsidenten von Venezuela hat viel weitergehende Konsequenzen. Also nicht nur, dass man Grenzen verletzt, dass man Präsidenten entführt, dass man quasi militärisch ein Land überfällt, vorher eine Blockade macht etc., Tanker blockiert, übernimmt. Aber die geopolitische Lage jetzt rund um Venezuela herum hat sich ja massiv verändert. Venezuela war der Hauptöllieferant für Kuba. Kuba ist in einer massiven Wirtschaftskrise schon seit Jahren und wird demnächst kaum mehr Öl haben. Das heißt, es kann gut sein, dass Kuba als nächstes drankommt. Und natürlich hat Russland und China große Interessen und auch Verbindungen gehabt zu Venezuela. Und das war zusammen mit Kuba so einer der Einfallstoren in diesem Bereich der Welt. Und das ist jetzt alles vorbei. Und dann haben wir natürlich auch diesen geopolitischen Präzedenzfall, dass die USA jetzt ähnlich aktiv wird eigentlich wie die Russen in der Ukraine und damit dieser ganze Vorgang auch gerechtfertigt wird. Und damit komme ich zum Ende mit diesem langen Streifzug zum Jahresanfang. Und damit natürlich auch das Tor offen ist für China eventuell Ähnliches dann in Taiwan zu tun.
Ja, du schneidest gleich auch noch andere Themen an, aber die Auswirkung jetzt, Ölpreis, was bedeutet das jetzt? Ich meine, Venezuela als Anbieter auf dem Weltmarkt, ich weiß nicht, wie groß, wie wichtig, die Amerikaner argumentieren ja, wir waren dort, wir haben investiert, die Firmen haben investiert und Venezuela hat uns das dann alles weggenommen, hat uns mehr oder weniger enteignet und jetzt holen wir uns das dann zurück, inklusive Öl. Was macht sowas mit dem Ölpreis, der ohnehin relativ günstig ist?
Venezuela hat ein riesen Ölvorhaben, es ist schweres Öl, aber war in den vergangenen Jahren nicht mehr in der Lage, viel zu exportieren. Also sie waren ehemals mal, ich glaube, bei 3 Millionen Barrel pro Tag, jetzt sind sie irgendwie nur bei 1 Million und haben einen sehr, sehr kleinen, geringen Anteil am Weltmarkt. Und alle Experten sagen, selbst wenn die USA sofort jetzt investieren und die ganzen Anlagen wieder in Schuss bringen, wird es Jahre dauern, bis die Produktion da wieder richtig hochgefahren wird. Und deswegen hat der Ölpreis jetzt nicht massiv drauf reagiert. Was allerdings deutlich ist, ist, dass der amerikanische Präsident einen niedrigen Ölpreis haben will und alles dafür tut und auch weiterhin tun wird. Wir sind jetzt bei $60 und er will $50 haben. Und warum will er das haben? Weil alle Gegner, potenziellen Gegner der USA, abhängig sind von einem hohen Ölpreis. Das heißt, ein niedriger Ölpreis schadet Russland, schadet Iran, schadet auch in gewisser Weise, schadet nicht China, weil die sind Importeure. Deswegen ist es ein geopolitisches Ziel von dem amerikanischen Präsidenten, was er eiskalt verfolgt und auch weiterverfolgen wird. Und insofern, glaube ich, brauchen wir uns nicht über einen steigenden Ölpreis Sorgen zu machen. Der geht eher nach unten. Wir haben jetzt schon ein Überangebot am Markt und alles, was der amerikanische Präsident macht, zielt eigentlich auf einen niedrigeren Ölpreis an.
Apropos eiskalt, weht auch in Grönland bald der Star Sprangled Banner?
Das ist ja ein sehr, sehr schwieriges Thema. was man, worüber man am liebsten also eigentlich
Venezuela gar war dann redet. War dann Kindergartenveranstaltung dagegen.
Ja, also Grönland ist sehr, sehr schwierig, weil Grönland ist natürlich NATO-Mitglied. Grönland hat 57.000 Einwohner. Grönland ist riesengroß. Natürlich hat Grönland natürlich eine Menge Mineralien, seltene Erden etc., Rohstoffe, die gut sind für die USA. Aber das Verwunderliche ist ja, dass die USA sowieso schon jetzt und immer US-Basis-Militärstützpunkte hatten in Grönland und die jederzeit ausbauen könnten. Ich glaube nicht, dass Dänemark was dagegen hätte oder die Grönländer. Und sie könnten wahrscheinlich auch, wenn sie wollten, jederzeit die Rohstoffproduktion dort ankurbeln, wenn sie es wollten. Die Frage ist nur, warum will der amerikanische Präsident unbedingt Grönland besitzen? Das ist ja ein total neuer imperialistischer Zug, den wir nun wirklich Ewigkeiten nicht mehr von den USA gesehen haben.
Naja, Panama will er, Venezuela hat er sich geholt. Für Grönland sind sie ja bereit, auch zu bezahlen, wollen ja Grönland auch kaufen. Also das Thema
ja, aber,
Militär
aber Venezuela
ist ja immer
will er
so ein bisschen
ja nicht besitzen. Und Panama will er jetzt, hat er ja auch noch nichts gemacht, aber Grönland will er wirklich besitzen und das ist neu. Und das führt natürlich zu Spannungen mit Europa, logischerweise, denn Dänemark ist im Moment für Grönland zuständig und das ist alles nicht gut für Europa.
Ja, nicht gut für Europa. Krieg in der Ukraine jetzt seit bald 4 Jahren. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, seit bald 4 Jahren. Jetzt am Wochenende die Koalition der Willigen hat sich getroffen in Paris. Trump und Putin waren nicht nur nicht dabei, sondern wir sind eigentlich relativ unbeeindruckt, oder?
Ja, also wenn wir Glück haben, kommt dieser Krieg in irgendeiner Weise in diesem Jahr zum Ende. Und das wäre vielleicht wirklich ein sehr, sehr positiver Outcome eigentlich aus den ganzen Initiativen, die der amerikanische Präsident angestoßen hat. Wir wissen es nicht, ob das kommt. Letztendlich, all diese geopolitischen Themen sind für uns Menschen, berühren uns sehr und wir beschäftigen uns sehr damit. Aber wenn man sich die Märkte anguckt, dann sind die auf Allzeithochs und kennen nur eine Richtung, nach oben. Und deswegen muss man das auch ein bisschen voneinander trennen. Denn rein aus geopolitischen Gründen müsste der DAX und der Eurostox und der Stoxx Europe und selbst der S&P ganz woanders sein, als er eigentlich ist. Aber die Märkte gehen zum Jahresanfang hoch. Wir haben fast überall Allzeithochs jetzt gehabt. Wir haben plötzlich eine 25.000 im DAX. Wie passt denn das zu der geopolitischen Lage, bitte?
Geopolitisch, da hast du auch Taiwan angesprochen in deinem ersten Gedankengang. So eine Wackelliste oder Wackelkiste könnte man sagen.
Ja, genau. Das
warum lässt sich
immer
Peking,
der große Black Swan.
Ja, warum lässt sich Peking, meinst du nicht, dass sich Peking beeindrucken lässt, abschrecken lässt durch den Coup in Venezuela?
Im Gegenteil. Ich glaube, China sieht sich eher bestätigt in der Annahme, dass man seine geopolitischen Interessen, die ja in Sachen Taiwan sogar historisch begründet sind, durchaus durchsetzen kann, wenn man das will. Im Gegenteil. Deswegen sehe ich auch das Risiko, dass es zu einem großen Taiwan-Konflikt kommt, sehe ich eher als gestiegen an. Aber die Märkte reagieren überhaupt nicht darauf, gehen in die andere Richtung. Sie gehen im Moment nach oben und negieren das total.
Öl hatten wir kurz angesprochen. Venezuela ist da ein Thema oder auch nicht. Wie sieht's aus mit anderen wichtigen Rohstoffen? Kupfer, Gold, Silber?
Ja, Gold und Silber ging durch die Decke, ist jetzt ein bisschen zurückgekommen. Dann hatten wir auch Kupfer wieder eigentlich auf Rekordpreisen auch ein bisschen zurückgekommen. Das sind natürlich alles Dinge, die eigentlich dafür sprechen, dass wir doch geopolitische Risiken haben, die sich allerdings im Aktienmarkt nicht zeigen, was interessant ist. Und die Kupferhorse kann man natürlich begründen mit KI, Rechenzentrum, Bedarf an Kupfer etc. etc. Ist im Zweifel dann auch inflationstreibend, aber generell haben wir ja wieder das sinkende Öl dagegen. Und wir haben auch zuletzt, jetzt zum Beispiel in der Eurozone, haben wir gute Inflationsdaten gehabt, alle um die 2% herum, wie erwartet. Und in den USA müssen wir mal sehen, wie die nächsten Daten dann aussehen.
Was bedeutet das für die Zinsdiskussion in Europa, für die Zinsdiskussion auch in den USA?
In Europa rechnet man im Moment nicht mit Zinssenkungen, sieht auch keinen Bedarf dafür. Und in den USA rechnet man weiter mit Zinssenkungen, weil die Notenbank ja auch eine neue Führung bekommt, die näher am Präsidenten dran ist und weil wahrscheinlich auch die Wirtschaftsdaten das weiter hergeben werden. Also rechnet man durchaus noch mit Zinssenkungen. Aber ich glaube, die Unternehmenszahlen und die geopolitischen Faktoren sind eher das Dominierende jetzt im ersten Halbjahr 2026.
Ich hatte eingangs gesagt, Prognose für Indexstände machen wir nicht. Wir wissen ja nicht mal, wo der DAX heute Abend dann steht. Aber vom Gefühl, vielleicht als Börsenampel das Ganze zu sehen, momentan ist es ja grün, Allzeithochs an allen Ecken und Enden. Rechnest du mit einem dunkelgrünen, mit einem hellen Orange oder springt sie irgendwann mal auf Rot?
Also ich glaube, wir kriegen irgendwann mal ein Setback, klar, aber das glaube ich schon lange. Und ich glaube, wir werden auch eine höhere Volatilität bekommen, als wir sie zurzeit haben. Aber zurzeit ist halt auch das Problem, dass das meiste Geld an der Wall Street in wenigen Aktien investiert ist und es einen Wahnsinnsbedarf nach Diversifikation gibt, weltweit bei den Anlegern. Und davon profitieren zum Beispiel europäische Aktien. Also wenn man als Ausländer auf Europa schaut, dann sieht man Deutschland mit einem riesen Fiskalprogramm, sieht man auch ersten Konjunkturzahlen, wie jetzt die Factory Orders, die ein bisschen angesprungen sind, und ist eher optimistisch. Und sagt sich, okay, die Aktien sind auch noch nicht so hoch bewertet, bis auf einige wenige, in der Summe als die wenigen Aktien, die ich habe, wenn ich im amerikanischen Markt investiert bin. Es sind ja in den USA, das Konzentrationsrisiko hat ja weiter zugenommen. Ich glaube, 10 Aktien machen über 40% des S&P 500 im Moment aus. Und die Bewertung des Marktes ist auch auf sehr, sehr hohen Ständen. Das heißt, alle Anleger, die jetzt investiert sind, müssen sich überlegen, wird diese Wette auf die Wall Street und den KI-Boom, wird das weiterlaufen in 26 oder sollte ich nicht irgendwas tun gegen Diversifikation? Und dann gibt es diejenigen, die das ganz kritisch sind und auch von den Notenbanken teilweise noch unterstützt sind. Das sind die Goldkäufer etc. Aber die Aktionäre weichen halt aus auf Emerging Markets oder auch auf Europa. Und ich glaube, das ist der Haupttreiber für die Aktienhosse, die wir jetzt am Jahresanfang sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es inländische Aktionäre sind, ehrlich gesagt, sondern ich glaube, es ist das Ausland, was aus Diversifikationsgründen kauft. Und jetzt, um die Frage zu beantworten, das kann natürlich noch weitergehen und die Indexstände können weiter steigen und darauf muss man sich einfach einstellen. Und das ist ja auch schön, weil man will ja am Ende mit den Aktien auch Geld verdienen.
Ja, genau, das richtige Stichwort. Was machst du als Manager des TIM Invest Europa Plus Fonds jetzt zum Jahresanfang?
Montag und Dienstag hatten wir wirklich starke Handelstage, weil wir mussten sofort alles anpassen. Also wir mussten einmal unsere Deckelungen, ein Drittel des Fonds ist ja gedeckelt durch verkaufte Calls. Die waren jetzt quasi alle im Geld. Die würden nächsten Freitag normal verfallen. Die haben wir gerollt einen Monat weiter und haben sie überall 2-3% angehoben von den Basispreisen, damit die einfach aufs aktuelle Niveau kommen. Und passend dazu haben wir auch die Absicherung angezogen, mit sehr, sehr vielen Transaktionen nach oben gezogen. Der Index, der Stoxx Europe 600, hat jetzt die 600 Indexpunkte zum ersten Mal überschritten und unsere Absicherung haben wir jetzt fast bei 580 hochgezogen. Die war vorher eher in den 560er Bereichen. Das heißt, wir passen Absicherung an, wir passen die Deckelung an und beobachten jetzt den Markt weiter, um dann, sobald dieser erste Impuls einer Hosse sich abflacht, auch mehr wieder in Seitwärtsstrategien reinzugehen. Also wir hatten richtig viel zu tun und das Jahr hat richtig stark für uns begonnen mit sehr viel Transaktionen und Arbeit. Und deswegen sage ich, für mich ist es jetzt nicht der 8. Januar, sondern für mich ist es eher schon der 15. April, von dem, was wir alles gehandelt haben, überlegen mussten etc., weil doch so viel passiert ist in den wenigen letzten 2-3 Wochen.
Es ist viel passiert und wir sagen nicht, packen wir es an, sondern Thomas Timmermann vom TIM Invest Europa Plus Fonds hat bereits angepackt. Ich danke dir für dieses erfrischende Interview zum Jahresbeginn.
Ich danke dir, Andreas.
Das war Fondsinitiator Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com mit 2 M.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.